ich freue mich, dass wir ja doch hier so zahlreich heute sind. Die Messe ist ja momentan, für die, die es kennen, schon sehr spärlich besucht. Auch gerade bei dem Wetter ist eigentlich hier sonst ein Vielfaches an Leuten. Und nichtsdestotrotz freue ich mich, dass Sie alle hier sind. In den nächsten 45 Minuten möchte ich ein bisschen was über Rückführungstherapie erzählen und hier vor allem um eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, und zwar die Rückführung weit über ein Leben hinaus, nämlich in die Seelendimension, so wie ich es nenne. Und zwar ist das die allen Leben übergeordnete Dimension. Tja, ob das der Himmel ist, weiß ich nicht. Also das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu definieren und schwierig zu sagen. Vielleicht eins vorweg, dass ich mittlerweile wirklich der Meinung bin, dass auch das, wo es nach dem Tod hingeht, nicht das Ende ist. Also das heißt, auch dort geht unsere Reise weiter und auch dann, wenn wir nicht mehr inkarnieren, haben wir dort erstmal noch ziemlich viele Aufgaben zu erledigen, bis es irgendwann in meiner Vorstellung in etwas zurückgeht, was die Hinduisten und Buddhisten Nirvana nennen. Also in den Urgrund, von wo aus wir dann wirklich ja, in der Glückseligkeit mit Gott zusammen sind und uns keiner eigenen Aufgabe mehr widmen. Ich habe hier, vielleicht kann ich das gerade noch sagen, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich dieser Überzeugung bin, dass es halt noch weiter geht, auch über diese Ebene hinaus, eine eigene meditative Erfahrung gemacht, die Reise zu meinem Ursprung, dementsprechend wahrscheinlich zum Ursprung all unserer Seelen. Ich habe das versucht, Kunstlehrerin, auch in ein Bilderbuch zu fassen, weil es mir immer sehr wichtig ist, es so einfach wie möglich zu halten. Ich habe selber eigene Kinder und es war irgendwie so mein Anliegen, wie könnte ich es Kindern, egal welcher Religion sie angehören, erklären, also dass es irgendwie so etwas Übergeordnetes ist. Ich habe davon einige mit, wenn es nachher nach dem Vortrag Interesse gibt, sich das mal anzugucken. Die sind für 6 € zu haben und ich denke auf jeden Fall, auch schön, auch mal als Geschenk für Kinder im Bekanntenkreis, wenn man da offen ist und sich der, ich sag mal, von der religiösen Vorstellung erstmal trennen kann. Ich selbst mache jetzt oder beschäftige mich mit dem Leben nach dem Tod seit über 25 Jahren. Das ist schon sehr, sehr lang. Ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt. Ich werde dieses Jahr 40. Wie bei vielen anderen war das der Tod meiner Großmutter. Also es ist ja meistens so ein Schicksalsschlag, der einen dahin bringt, nach irgendwas zu suchen. Und es war irgendwie diese Angst eigentlich davor, warum muss sie jetzt so leiden? Sie hatte Krebs. Wo geht es danach hin? Was passiert mit ihr? Jetzt ist sie weg, sie fehlt mir sehr. Ich hatte ein sehr inniges Verhältnis zu ihr. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und dann war es so mit 20, dass ich anfing, Bücher über das Thema zu lesen. Und es hat mich sehr fasziniert, manchmal auch ein bisschen gegruselt, wenn ich dann irgendwie von Seelen, die um einen drumherum sind, gehört habe. Aber die Faszination war größer und es war irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich möchte das Ganze auch erleben. Und dann gab es noch viele weitere Schritte und letztendlich ausschlaggebend vor, jetzt nunmehr 5 Jahren, der Tod meiner Mutter, der mich dann dahin gebracht hat, gesagt, okay, du hast eine Rückführung gemacht, du weißt, es geht weiter, du möchtest gerne den Kontakt zu deiner Mutter halten und hast auch noch Fragen, also für dich ist einiges nicht geklärt, du machst das. Ich habe also mir dann in dieser Todesnacht im Hospiz überlegt, du machst diese Ausbildung, das hat mir sehr viel Kraft und Halt gegeben und habe dann gesagt, Mama, wir sind und gehören zusammen und wir sind beieinander. Ja, und wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren mit Rückführungstherapie. Wie läuft so eine Rückführungstherapie überhaupt ab? Also ganz normal ist es so, wenn die Klienten zu mir kommen, gibt es ein Vorgespräch, die kommen mit verschiedensten Bedürfnissen. Für die Seelendimensionshypnose steht wirklich häufig im Vordergrund die Traueraufarbeitung. Das können manchmal Menschen sein, die wirklich 40 Jahre lang einem Menschen nachtrauern oder auch sagen, ich habe noch eine Frage, da ist ein Elternteil, ein Geschwisterteil früh gegangen, entweder durch Krankheit, einen schweren Unfall oder aber auch hat, also, ne, Selbstmord, das hatte ich schon alles. Und die wollen in Kontakt im Grunde genommen mit ihren Familienangehörigen treten. Da steht meistens noch nicht mal die Neugier und das eigene Interesse im Vordergrund, wer war ich in einem Vorleben, sondern wichtig ist hier vor allem die Bestätigung, dass es weitergeht, dass wir Seele sind und dass es eben nicht zu Ende ist. Und damit halt auch der Kontakt zu diesen Familienangehörigen, die weg sind, da sein kann. Und also wenn die Leute zu mir kommen, wir haben dieses Vorgespräch, das so im Schnitt so 1 bis 1,5 Stunden schon dauern kann, weil es muss ja dann auch alles geklärt werden. Ich frage ganz genau nach, was wollen wir dort erleben? Gibt es Tabus, was ich vielleicht nicht ansprechen soll? Erkläre da auch nochmal, dass man sich eine Hypnose nicht so vorstellen muss, dass man willenlos ist. Das ist man nicht. Das heißt also, wenn ich dort Sachen erlebe, die ich nicht teilen möchte mit meinem Rückführungstherapeuten, dann muss ich das nicht. Es kann ja auch durchaus Gespräche oder Erlebnisse geben, die ich nicht erzählen möchte. Ich frage natürlich nach, weil ich nehme die auch auf, also mit diesem Ansteckmikro, was ich hier heute mit habe. Diese Datei können Sie nachher dann mit nach Hause nehmen, da kann man sich die nochmal in Ruhe anhören. Und je mehr man natürlich erzählt und kommuniziert, desto mehr hat man auch, was man nachher mit nach Hause nehmen kann. Weil so sehr man sich wünscht und sagt, das vergisst man nie, es gibt doch ganz viele Aspekte, die sind irgendwann wie im normalen Leben einfach verschwunden. Also ich habe auch eigene Rückführungen auf Tonband und dann habe ich irgendwann mal gehört und habe gedacht, so, wie viel hast du geweint? So hast du das gar nicht erlebt. Also das war für mich ganz anders, als ich es nachher nochmal gehört habe. Dann, wie gesagt, gehen wir in die Hypnose hinein. Diese Hypnose dauert im Schnitt 2 bis 2,5 Stunden. Das ist also schon eine relativ lange Zeit. Wir gehen erstmal, fangen sehr entspannt an. wir fangen sehr entspannt an und zwar mit etwas, was den meisten durchaus vertraut ist, die vielleicht schon mal Yoga gemacht haben oder so eine Traumreise oder auch autogenes Training. Also wir gehen an einen Kraftort und dort lasse ich dann Energie fließen. Also ich entspanne, dass es dann leicht weitergehen kann. Und an diesem Kraftort passiert aber schon etwas, was für manche ja auch erstmal gewöhnungsbedürftig ist und wo vielleicht manche auch nicht sicher sind, ob sie es glauben sollen oder nicht. Ich hole den Schutzengel, den Geistführer dazu. Weil es mir ganz wichtig ist, dass die Leute begreifen, der ist immer da. Der wäre auch ohne, dass ich ihn rufe, da. Aber die nehmen ihn nicht wahr. Und in dem Moment, wo das Bewusstsein in Trance einfach dafür offen ist, also über die Hypnose, kann ich den hinholen und ich kann praktisch einen direkten Kontakt herstellen. Das heißt, häufig nehmen die Leute in dem Moment einfach nur eine Lichtenergie wahr, etwas Warmes, Vertrautes. Es muss nicht mal irgendwie eine Gestalt haben. Manche nehmen aber auch direkt leuchtende Wesenheiten, Gestalten wahr oder sie sagen, es ist eher dunkel, es ist dunkler, als ich mir einen Engel vorgestellt habe. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Jeder hat eine andere Wahrnehmung, was das angeht und andere offene Kanäle. Aber es gibt niemanden in all den Rückführungen, die ich hatte, der erstmal keinen Kontakt hatte, der nichts wahrgenommen hat. Und es gibt auch niemanden, der es als unangenehm wahrgenommen hat. Vielleicht eine Sache von jemandem, der sehr überrascht war, das war eher unbeabsichtigt. Ich mache ja auch Raucherentwöhnung und andere Hypnosen und mein Nachbar hatte mich halt darum gebeten, eine Raucherentwöhnung zu machen. Und da ich das nicht so häufig mache, weil mir spirituelle Rückführungen eigentlich mehr am Herzen liegen, war es so, dass ich den einfach in meinem Normalprogramm direkt mit seinem Schutzengel erstmal vertraut gemacht habe. Das hatte er natürlich in der Raucherentwöhnung jetzt nicht wirklich erwartet von mir. Und während der Hypnose konnte und hat er natürlich auch nichts gesagt, also dazu, weil da reflektiert man das alles anders. Aber er hat mich 3-4 Tage später irgendwann angesprochen, hat geklingelt und hat gesagt, du hör mal, also ganz ehrlich, ich fand das ein bisschen spooky. Sagt, da war ja was, ich habe ja gar nicht damit gerechnet, ich wollte das ja gar nicht. Ne? Und da sage ich, tut mir sehr leid, aber das Ding, also Ding in Anführungszeichen, liebevoll, es ist ja immer da. Also ich meine, du hast es jetzt mitgekriegt und erlebt und ja, ich weiß nicht, wie viel er den Kontakt dahin sucht oder nutzt. Für Leute, die, ich sage jetzt mal, spirituell interessiert sind, die können da wirklich Kraft draus ziehen, auch im Hier und Jetzt. Wenn der Kontakt einmal bewusst hergestellt ist, können die den im Alltag weiter nutzen. Genau, von dem Moment, wo der Schutzengel uns begleitet, geht es dann langsam zurück. Und das ist so eine Sache, ich mache erstmal Altersregression, also in die Kindheit zurück. Versuche das auf positive Erlebnisse in der Kindheit, ja, dass man die fokussiert. Manchmal kommen aber auch durchaus Situationen, die halt in der Kindheit nicht so schön waren. Das ist dann so und wir schauen uns die Situation als Erwachsener an. Das geht dann, ja, das ist ja noch ein sehr psychologischer Bereich. Das machen Psychologen ja auch, ne, die mit Traumatherapie arbeiten. Deswegen mir eigentlich am Herzen liegt, dass wir erstmal, dass ich versuche, positive Situationen aufzusuchen, also die mit Spaß, Freude, Geborgenheit, Sicherheit anfangen, weil das eigentlich auch schöne Ressourcen sind, die ich gerne mitnehmen möchte und auch, dass die Menschen sich einfach daran erinnern, wie leicht, bei den meisten ist es ja doch so, wie leicht es war, Kind zu sein, ne? Wie glücklich man war, wie entspannt man war und wie fröhlich man vielleicht alles hat wahrnehmen können. Genau, und dann geht es so langsam in Gefilde, da werden die Psychologen jetzt nicht mehr ganz mitkommen, dann gehen wir in den Mutterleib zurück, schauen, wann ist die Seele das erste Mal in den Körper gekommen. Da haben im Grunde genommen alle Klienten irgendeine Vorstellung zu, die wird manchmal von Gesprächswahrnehmung zwischen den Elternteilen war, also wie war Mama, ne? Hat die Angst gehabt, war die in Sorge, war die Beziehung zwischen Papa und Mama ideal, haben die sich sehr gefreut. Also das können die sehr häufig, sehr deutlich spüren und sind manchmal auch etwas irritiert. Ne? Das kamen dann auch schon so die Fragen, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gerade nicht gewollt. Dann guckt man einfach und sagt, na ja, es gibt ja nun durchaus Situationen, wo ein Kind etwas überraschender kommt. Dann will ich nicht direkt sagen, du bist nicht gewollt, sondern da muss ja auch erstmal einer sich dran gewöhnen an den Gedanken, dass sich das Leben jetzt komplett verändert. Und meistens kann man es dann mit den Erfahrungen, mit den schönen Erfahrungen, die man ja vorher in seiner Kindheit gemacht hat, dann schon wieder aufarbeiten und sagen, guck mal, ne, da hat dich die Mama ja sehr lieb gehabt und du warst gerne mit ihr zusammen und ja, und vom Mutterleib aus ist ja dann nicht mehr so weit. Ich habe gesagt, wann ist die Seele das erste Mal zurück oder in den menschlichen Körper inkarniert? Und dann geht es praktisch aus dem Körper heraus. Das klappt ziemlich gut. Viele nehmen sich dann als Licht einfach nur wahr oder ja, als reine Energie. Und so wie man dann da ist, geht es dann über einen imaginären Tunnel, den ich dann im Raum erschaffe, in ein Vorleben hinein. Da kann man dann zum Beispiel, das sind dann Vorgespräche, die man hatte. Also gibt es vielleicht tatsächlich Sachen, die man abfragen möchte. Ich erinnere mich irgendwie immer an irgendwelche Sachen aus Amerika oder Australien oder war ich vielleicht mal ein Indianer? Also es gibt Leute, die kommen mit sehr speziellen Fragen und andere, die sind ganz offen. Ne? Oder die sagen, ah, ich bin immer so ängstlich, wenn das und das ist. Können wir mal gucken, ob das vielleicht gar nicht von hier kommt, sondern von woanders. Wo ist das Gefühl vielleicht das erste Mal aufgetaucht? Dann kann man das speziell abfragen. Dann sage ich, du gehst in das Leben zurück, das ne, vielleicht für dein Freiheitsdrang im Hier und Jetzt am entscheidendsten ist oder was ja, dein Bedürfnis nach Familie erklärt. Das wären so Beispiele. Und genau, dann ist es so, dass die Leute sich dann ja, in einem anderen Leben, in einer anderen Zeit, manchmal in einem anderen Geschlecht wiederfinden. Das ist auch sehr spannend. Dann auch manche sehr detailreich erzählen können. Das hat so ein bisschen etwas damit zu tun, wie gut kann man visualisieren oder auch wie gut kann man das, was man sieht, verbalisieren, weil manche Leute, denen liegt das einfach nicht so, ne? Das, was sie sehen, gut ausdrücken zu können. Aber Auch hier ist es so, dass also in meiner gesamten Arbeit viele hatten Angst, klappt das nicht. Ich habe noch keinen erlebt, der keine Bilder hatte. Manchmal kam so im Nachhinein so das, ja, war es jetzt wirklich, war das so oder hat sich das mein Verstand überlegt? Ne? Wo ich dann sage, ja, es sind schon sehr viele Beispiele, die eigentlich zeigen, dass das schon echt ist. Und versuche das den Leuten auch nahe zu bringen, weil das muss ja erstmal bewertet werden. Aber wie gesagt, noch niemanden, der gar nichts erlebt hat. Und über dann die verschiedensten Erlebnisse, die es in so einem Leben gibt, manchmal sehr wenige Erlebnisse, sehr, sehr kurze Szenarien, manchmal gerät man auch nur in die Todesszene, das kann durchaus passieren, weil es als Sprung genutzt wird für das, worum es ja letztendlich in meinem Thema geht, die Seelendimension. Das heißt, wir gehen bis an den Tod, sehen, wie ist der Sterbeprozess, auch super wichtig für viele, auch für viele, die einen Angehörigen verloren haben, weil man einfach sieht, wie fühlt sich jemand, der stirbt. Und hier ist wirklich, was mich sehr überrascht hat, alle, die sterben und Familienangehörige um sich drumherum haben, also die nicht alleine sterben, die machen sich alle Sorgen, nicht um sich selbst, sondern hoffentlich geht es meinen Kindern gut. Hoffentlich geht es meinem Mann gut. Ich will gar nicht, dass die weinen. Warum sind die denn jetzt so traurig? Ich möchte nicht, dass die traurig sind. Und also die versuchen wirklich dann auch zu trösten. Es ist sehr, sehr spannend. Da macht sich keiner Gedanken über sich selbst. Ach, ich hätte das jetzt gern noch erlebt. Also das kommt eigentlich gar nicht. Sondern die Sorge einfach, dass die jetzt ihr Leben da alleine meistern müssen. Das steht schon ganz häufig im Fokus. Und für die, die alleine sterben und die vorher, also ich habe auch ganz viele, also inklusive auch mir selbst, erleben dürfen, die ja irgendwo sehr allein in irgendeiner Hütte in einem Leben mal gelebt haben und dann dort alleine gestorben sind. Und auch dort dann diese Erkenntnis, und weil man das dann so in den Augen der Leute sieht, wenn man dann rübergeht, man wird abgeholt. Es ist tatsächlich so, wie das dann auch in diesen Nahtoderfahrungen beschrieben wird. Da ist wer. Es sind sehr häufig Familienangehörige oder aber der Schutzengel, mit dem wir ja vorher schon den Kontakt hatten. Ne? Und dann sage ich, schau dich um, ist dein Geistführer, ist dein Schutzengel? Also ich benutze das also, also diese Begriffe synonym. Dann ist der da. Und da ist immer jemand, und das ist auch sehr wichtig, weil am Anfang tatsächlich bei diesem Austritt häufig so eine gewisse Desorientierung ist. Ne? Das ist ja klar, also man muss sich das so vorstellen, das ist wie würden wir jetzt in einem fremden Land vielleicht einfach mal so an Land gespült und dann muss man sich ja erstmal orientieren oder es ist eine andere Dimension. Wo geht es jetzt lang? Ich muss erstmal gucken, gibt es irgendwie vielleicht sowas wie ein Licht? Manche sehen das, manche, die, sag ich jetzt mal, schweben irgendwo ins Dunkle rein mit diesem tiefen Urvertrauen, dass dort auch nichts passiert. Und dort ist sehr häufig dieser Geistführer da oder halt Familienangehörige und der bringt die Leute dann in die Seelendimension. Also dahin, wo es praktisch für uns hingeht, zwischen den Leben. Diese übergeordnete Dimension beinhaltet, erst einmal direkt nach dem Leben Heilung, also Heilung im Sinne von die Energie der Seele wird wieder an diese andere Dimension angepasst. Also das kann anfangs durchaus etwas tiefer schwingend gewesen sein und die Leute sagen dann nach diesem Reinigungsprozess oder Heilungsprozess, das ist sehr unterschiedlich, fühlt man sich wieder freier, also leichter, man schwingt wieder höher. Und dann trifft man auf etwas, was sehr entscheidend auch ist, nämlich seine Seelengruppe. Die suchen wir dann auf. Die Seelengruppe, ich sag mal, bei den meisten so ist das im Schnitt, sind es so 8 Leute. Also 8 Seelenleute ist ja hier das falsche Wort. Okay. Auf jeden Fall haben sie Spaß. Seelengruppe ist praktisch die Gruppe, ist so ein bisschen zu sehen wie eine Familie und eine Schulklasse zugleich. Es ist eine Gruppe aus Seelen, die einfach sehr gleich mit uns schwingen. Das heißt, wir sind auf einer Wellenlänge oder wie man es auch immer nennen mag. Und wir wachsen und lernen aneinander und wir inkarnieren auch zusammen. Das heißt, in einem Leben ist der eine aus dieser Gruppe vielleicht mal mein Vater, meine Mutter, mein Partner, mein Kind. Manchmal auch nur, in Anführungszeichen, nur ein Lehrer oder ein Nachbar, vielleicht ein Mensch, der auch nur kurzzeitig mein Leben teilt. Also das heißt nicht unbedingt, nur weil wir in einer Seelengruppe sind, müssen wir jetzt ganz viel Zeit in dieser Inkarnation miteinander verbringen. Aber es ist eher selten, dass wir ohne einen Seelengruppenmitglied inkarnieren. Meistens sind es Vereinbarungen, die uns hier hinbringen und wo wir zusammen inkarnieren. Und es ist halt auch wichtig zu verstehen, es gibt sowas wie Parallelklassen, also andere Gruppen, die kennen wir auch, da haben wir dann Zugriff zu, ne, und tauschen uns mit denen aus. Es gibt Gruppen, die sind nicht nur parallel, sondern die sind unter uns von den Schwingungen und die sind über uns. Und an jeder dieser Gruppen lernt man. Man trifft einfach Vereinbarungen. Es gibt, wenn man das, also das kann man dort jetzt alles abfragen, dann kann man sehen, oh, zum Beispiel meine Schwester ist in der Gruppe über mir. Auch das ist ja nett so, ne? Die freut sich, mich zu sehen. Und was weiß ich, nimmt dann in der Seelengruppe sie mal in dieser Seelendimension in den Arm und geht wieder in ihre Seelengruppe zurück. Ne? Das heißt, es ist ganz deutlich und klar, ich mag meine Schwester sehr, aber tatsächlich ist sie gar nicht in meiner Gruppe. Ne? So. Bei mir ist es zum Beispiel so mit meiner Mutter und meiner Oma, zu denen ich wirklich ein sehr inniges Verhältnis hatte. Ich habe sehr lange gebraucht, um für mich irgendwie auch zu verinnerlichen, die sind nicht in meiner Gruppe. Wünscht man sich vielleicht, aber die sind oder scheinen tatsächlich eine Gruppe unter mir zu sein. Dazu gab es dann auch viele Anhaltspunkte. Das war auch sehr schwierig für mich, weil meine Mutter ist Ärztin gewesen und in diesem Leben definitiv jemand, zu dem ich aufgeschaut habe. Also das war irgendwie für mich erstmal ganz komisch, dass ich jetzt in der anderen Ebene offensichtlich, ich sage jetzt mal, erfahrungsweiter bin. Ich bin nicht besser, aber ich habe offensichtlich mehr Erfahrung, ich schwinge höher, ich schwinge einfach anders. Das sind so die wichtigen Punkte. Dann gibt es dort ganz klar neben diesen Treffen vor allem auch die Möglichkeit, das hatte ich eben erzählt, der Traueraufarbeitung, indem ich mich zum Beispiel indem ich Seelen dann dort explizit zuhole, mit denen man sprechen möchte. Alles gut. Ja. Aber manchmal wollen. Also manchmal merkt man, die kommen, aber dann kommt so dieses. Ich hatte jetzt gerade am Freitag eine Rückführung. Da war jemand, der wollte wissen über seine Geschwister. Er hatte ein Zwillingspärchen gehabt. Da war die Schwester an Down-Syndrom mit 6 Monaten gestorben. Er selber war jetzt um die 50. Und der Bruder hatte sich mit 19, der Zwillingsbruder von diesem Mädchen, das mit 19 das Leben genommen. Die kamen und er sagte direkt, also er freute sich, dass die kamen, aber er sagte, die sind sehr distanziert. Also, ne, und die wollen gar nicht mit mir reden. Also das kann schon sein und passieren, aber im Grunde genommen ist es eher anders. Also es war dann so, wir haben dann noch seinen Vater dazu geholt, der war auch verstorben und da war es sehr innig. Ja, also es war tatsächlich so, dass dieses Geschwisterpärchen, was hier halt auch diese Erde oder diese Familie ja aus freien Stücken relativ schnell verlassen hat, dass die die wollten beieinander sein, woher auch immer sie kamen, das weiß ich jetzt nicht, der Sache sind wir da auch nicht weiter nachgegangen. Ich sage jetzt mal, meine Vermutung war, die kamen auch aus einer anderen Seelengruppe und es gibt, wenn man so in diese Forschung geht, also ich habe halt auch viel Literatur dazu gelesen von Michael Newton, die Bücher habe ich hier, da kann man nachher gerne mal einen Blick drauf werfen, wer dazu mehr lesen möchte, kann das dann vielleicht für sich selbst zu Hause machen. Also dass die aus irgendeiner anderen Seelengruppe kamen und so das erste Mal in diese Familie oder in diese Struktur inkarniert sind. Und dann kann es durchaus sein, dass die das nur kurzfristig machen. Ne? So, ach, wir gucken mal, wie kompatibel sind wir, wie gut klappt das. Offensichtlich war das irgendwie, ist dieser energetische Annäherungsversuch nicht so optimal gelaufen. Und das hat er dann da auch in dieser Dimension gespürt. Ja. Was ich sehr stark gespürt habe bei der Schwester, die ja nicht freiwillig gegangen ist, also mit Down-Syndrom, nicht so, aber bei dem Selbstmord, die schwingen anders. Also es war sehr schwer. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also ich fühle dann auch sehr viel. Und das war, man merkte so, der war immer noch im Leid, also diese Seele. Ne? So, das kann ja auch etwas dauern. Das trägt man vielleicht eine ganze Weile mit sich, bis sich das auflöst. Ja. Und was auch geht, was ich finde auch sehr entscheidend ist, also man kann nicht nur Verstorbene dazu holen. Es bleibt immer ein Seelenanteil von uns dort oben. Also gibt es im Hier und Jetzt zum Beispiel Konflikte mit Partnern, Kindern, vielleicht absolut keinen Kontakt mehr, weil man sich riesig zerstritten hat. Ist eine Aussprache in dieser Dimension möglich? Inwieweit die sich nachher ins Hier und Jetzt überträgt, also da möchte ich jetzt auch nicht, also da kann ich natürlich keine Prognosen für machen, aber es hilft vielen einfach zu verstehen, warum, also ich habe einige vor allem, die so diese Frage an ihre Mutter gestellt haben, die noch lebte, warum habe ich immer das Gefühl, du liebst mich nicht? Ne? Ich fühle mich von dir, also du bist so kalt. Und da kam es ganz häufig zu Antworten, wo die dann gesagt hat, es tut mir furchtbar leid und ich habe dich wirklich sehr gerne. Aber ne, bei mir ist selber, also ich habe selber das und das erlebt, da habe ich nie mit dir drüber geredet oder so. Oder das steckt halt in mir und ich weiß, ich möchte es überwinden. Also solche Gespräche. Und es hilft einfach vielen dann damit auch weiterzuleben, ohne dass es sich im Hier und Jetzt löst. Ne? Weil man dann einfach weiß, ja, es gibt eine übergeordnete Ebene, die spüren und fühlen das ja auch, in der ist Mama ja einfach nur Seele und fehlerfrei, sage ich jetzt mal, ne, außerhalb dieser menschlichen Dimension und kann da auch herzlich sein. Häufig ist es dann auch so, das ist dann auch sehr schön, ich sage so, dann umarmt euch doch mal hier. Dann fließen die Tränen, also man merkt einfach, wie dann energetisch sich das einmal auch alles auflösen kann und es den Leuten besser geht. Da ich jetzt keine Langzeitbetreuung von Klienten mache, ist es immer schwierig zu sagen, wie entwickelt sich das. Ich freue mich immer, wenn tatsächlich irgendwann Rückmeldungen kommen. Das sind vereinzelt Leute, mit denen habe ich auch nach einem halben Jahr, nach einem Jahr Kontakt. Ich sage auch immer, rufen Sie mich doch in 6 Wochen an. Viele nutzen das gar nicht. Ja, also, aber manche tun's. Und das ist dann auch immer sehr schön. Wenn mir erzählt, ich war jetzt in Marrakesch, also war jetzt eine, die hatte ich letztes Jahr zurückgeführt und die hatte sich in einem arabischen Vorleben wiedergefunden und die ist nach Marrakesch im Januar gereist und hat so auf den Spuren ihres vergangenen Lebens sehr spannend und war sehr schön. Also sie fand das sehr befreiend, dort auch einmal zu sein und das alles zu sehen. Ja, dann vielleicht noch eine Sache, die ich noch sehr wichtig finde, die außerhalb von Trauer und Familienaufarbeitung und sowas liegt, ist einfach dieses Gefühl, was manche in sich tragen, so, wie ist mein Weg hier? Bin ich auf einem guten Weg? Mache ich das Richtige? Mache ich das Richtige beruflich oder auch partnerschaftlich? Oder was ist meine Seelenaufgabe, was ist meine Lebensaufgabe? Und danach kann man in dieser Ebene halt auch ganz gezielt fragen. Und bekommt da im Grunde genommen auch immer Antworten für sich. Ne? Manchmal, was schon mal sein kann, also ich habe noch nie jemanden erlebt, der keine Antwort erhalten hat, aber manchmal schmeckt einem die Antwort nicht. Also das habe ich schon erlebt, dass man so eine Antwort kriegt und sagt so, ja, was soll ich jetzt damit oder kann ich ja doch nicht umsetzen oder sehe ich jetzt nicht. Also das sehe, also ne, glaube ich nicht. Also das kann schon vorkommen. Bei mir selbst fand ich sehr spannend und es hat mich auch echt weitergebracht, ist die Lebens- und Seelenaufgabe tatsächlich momentan gleich. Und zwar ist es das Muttersein zu erfahren. Finde ich eine sehr schöne Sache. Ich habe in vielen Rückführungen einige Leben hinter mich gebracht ohne Kinder. Und damals wusste ich aber noch nicht, was mein Seelen- oder also Seelenziel ist. Also ich konnte es noch nicht so in eine Linie bringen. Aber aus jetziger Sicht, auch mit dem Rückwissen, dass es halt meine Seelenaufgabe, mein Plan der Seele war, zu inkarnieren und das Muttersein zu erfahren, heißt auch, es sind Leben dabei, die logischerweise ohne Kinder sind. Weil das ist ja ein Teil, Muttersein zu erfahren, nämlich auch nicht Mutter zu sein, nicht Mutter sein zu können, sein Kind sehr früh zu verlieren. Wirklich absolut traurige und schlimme Sachen, kriege ich auch eine Gänsehaut bei. Und in diesem Leben habe ich jetzt gerade das Riesenglück, die hier am Anfang da waren, haben sie noch mitgekriegt, dass ich halt zwei Kinder habe und ja, gesund und munter. Und es erleichtert mir vieles, wenn ich so, manchmal hat man ja so Arbeitstechnisch, dass man so, ah, ich muss dringend das und das machen, ich muss ins Büro und dann sind die Kinder da und dann überlegt man, was macht man. Und ich sag mal, in 80%, 70 bis 80% der Fälle gelingt es mir, einfach den Abstand zu dem anderen Thema zu kriegen und auch nicht die Freundin anzurufen oder das noch zu klären, sondern zu sagen, dein Ziel ist es, Mutter zu sein. Das heißt, du bist jetzt und hier für deine Kinder da. Und das andere hat halt die zweitrangige Priorität. Das ist mir sehr wichtig. Und ja, also das ist zum Beispiel so, wie kann sich sowas wirken, wenn man es erfährt. Also das hat es mir erleichtert, weil ich bin in einer Familie groß geworden, meine Eltern beide Ärzte, in denen Patienten und Arbeit und alles immer an erster Stelle kam. Also ich war definitiv dahinter. Ungewollt vielleicht, aber also nicht ich ungewollt, sondern ich war ungewollt dahinter stehend, weil es natürlich, die haben ihre Aufgabe sehr ernst genommen. Aber es ist so, dass ich halt schon merke, ich bin halt ein sehr zielstrebiger Mensch und Arbeit ist für mich auch eine wichtige Sache, habe ich ja so gelernt, ne? Man geht auch mit dem Kopf unterm Arm arbeiten und so lange, bis es halt gar nicht mehr geht, so bis man flach liegt. Und so da denke ich, dass mir das jetzt deutlich gezeigt hat, auch mit dieser Aufgabe. Die Aufgabe war es jetzt, ist halt nicht die Arbeit in diesem Leben. Die darf mir Spaß machen. Ich bin ja Lehrerin und jetzt das hier macht mir natürlich auch Spaß, weswegen ich es halt auch ja, halt nebenbei angefangen habe und vielleicht dem Ganzen demnächst auch noch mehr Zeit widmen werde. Ja, aber Kinder sind wichtig und die sind jetzt gerade in der Phase, die sind 4 und 6, also wo sie mich noch sehr brauchen. Ich gucke einmal, ich weiß gar nicht von der Zeit her, vielleicht, oh, wir haben noch ein bisschen, ich habe gut durchgeredet. Ich wäre eigentlich soweit fertig. Jetzt Fragen.
Ah, wo sitzen Sie?
In Bergisch Gladbach.
Und wo haben Sie die Ausbildung?
In Mönchengladbach. Ja.
Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich hatte es am Anfang ein bisschen erzählt, dass ich mich also durch den Tod meiner Großmutter immer schon mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt habe und auch sehr mit Out-of-Body-Experience und Meditation und schamanischen Trommelreisen, also sehr viel gemacht habe und die Ausbildung und auch selber Rückführungen an mir habe durchführen lassen und daher ja auch wusste, es geht weiter. Und als meine Mutter dann 2015 an Krebs erkrankte und verstarb, war das dann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich merke, wie viel Halt mir das gibt und ich möchte diesen Halt also einmal für mich haben, weil da ich auch ja immer wieder, auch wenn ich mit Klienten in diese Dimension gehe, ist es ja immer wieder eine Selbstbestätigung dessen, dass das existiert. Aber auch also ja, diese Angst, den Leuten zu nehmen oder zu helfen.
Kostet denn so eine Rückführung?
350 Euro sind das. Das sind so circa 4,5, 5 Stunden, die wir dann an einem Tag wirklich miteinander verbringen. Das ist also eine relativ lange Zeit. Dazu kommt dann theoretisch das angebotene Nachgespräch, was ja, wie gesagt, viele nicht nutzen, aber was ja, also wo ich mir dann auch, ne, also unbegrenzt halt Zeit nehmen würde. Genau. Was ich gestern schon mal gesagt habe, was ich auch anbiete, das kann man auf meiner Homepage auch sehen, ist diese, also eine wie so eine Schutzengel-Hypnose. Die kostet 120 Euro, sind circa 1,5 Stunden Aufwand insgesamt. Und das heißt, dort lernt man schon mal den Schutzengel kennen. Man könnte gucken, wie man auf die Hypnose reagiert, wenn man Angst hat. Erstmal, das ist ja 350 Euro, ist schon auch einiges an Geld. Manchmal ist man so ein bisschen in Sorge, vielleicht klappt es gar nicht. Und dass, wenn man nach dieser Schutzengelhypnose, die ja nur bis zu einem gewissen Teil geht, wiederkommen möchte, kann ich das komplett auf den 350-Euro-Preis anrechnen. Also das heißt, man guckt sich es im Kleinen mit 120 Euro an. Wenn es einem zusagt, kommt man einfach nochmal. Weil dann ist ja auch das Vorgespräch und die Zeit, das ist ja dann an dem Tag, wo die große Hypnose dann wäre, wäre es ja dann auch weniger.
Mhm.
Bei SOL in Mönchengladbach und ich war bei Frau Dr. Fuckert in Heidelberg. Das ist eine Rückführungstherapeutin, die halt nach Michael Newton arbeitet und habe da auch noch Erfahrungen sammeln dürfen.
Wie lange dauert so eine Ausbildung?
Die Ausbildungen selber, die sind nicht so lang. Also ich war 10 Tage intensiv dort und dazu kommt dann nochmal ich weiß es gar nicht. Also wie gesagt, diese Zusatzsache bei Frau Dr. Fuckert. Und dann, ich habe natürlich, wie gesagt, einige Fortbildungen. Ich sagte Out-of-Body-Experience, energetisches Heilen. Also da kommen natürlich so ein paar Ausbildungen dazu. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass man in die Praxis kommt. Und ich habe hier vorne noch, das ist meine Vedenlehrerin tatsächlich. Also wir sind gerade in einer, wir haben eine Studiengruppe. Und die ist auch... ja, im Mönchengladbacher Raum stimmt jetzt gar nicht, ihr seid ja in Meerbusch. Und also ich bin eigentlich immer weiter am Lernen, ne, weil es ziemlich wichtig ist, das zu hinterfragen. Und wir üben auch miteinander, also dass man einfach auch sieht, wie geht man mit bestimmten Situationen um. Ne? Und es gibt auch tatsächlich Klienten, denen ich auch vorgeschlagen habe, dass ich das Ganze, wenn ich so das Gefühl habe, also es gibt gerade aktuell einen, der ruft mich immer wieder an, der hat irgendwie Drogenprobleme und, ach, und auch Selbstmordgedanken. Und wo ich sage, du, ganz ehrlich, du willst nicht zum Arzt. Ich sage, das habe ich dir jetzt mehrfach gesagt, auch zu Frau Dr. Fuckert nach Heidelberg zu gehen, weil die ist tatsächlich Psychologin und Ärztin. Die kann sowas auch, aber das will er nicht. Also könnten wir uns das in der Gruppe mal angucken. Ne? Das Angebot habe ich ihm jetzt auch gemacht. Weil gerade bei so schwierigen Fällen, das ist ja auch so ein energetisches Ziehen. Also diese, das sind so richtige Energiefresser. Ne? Ja, genau.
Gucken Sie mit, wenn die Klienten reisen bei der Seelenreise?
Ich sehe einiges. Ja, also es ist schon so... Es ist immer schwierig, ne? Wie will man den Leuten das beweisen? Aber ich habe schon so eine genaue Vorstellung, sage ich mal, wo siehst du deinen Schutzengel? Und wenn ich den Leuten nachher erzähle, wo ich den gesehen habe, weil die haben dann nur so in etwa was gesagt, dann sage ich, du hör mal, ich habe den hinten am Meer gesehen und so, dann ja, bestätigt sich das häufig. Oder wir haben jetzt gerade in unserer Gruppe auch jemanden, der seinen Mann für letztes Jahr verloren hat. Also das tue ich nicht immer, aber den sehe ich tatsächlich, wenn der zu meiner Freundin kommt und sie umarmt. Also ne, ich sehe das immer, die ist dann immer käsebleich und ich sage, er ist da. Und sie nickt immer nur dann, also jetzt mittlerweile. Am Anfang wollte sie nicht. Das ist aber das, was ich gerade sagte, diese gegangenen Angehörigen sind unglaublich stark in dem Wunsch, diesen Kontakt herzustellen, um Heilung da reinzubringen. Ja.
Mhm. Hatten Sie bei einer Seelenreise auch schon mal, dass Sie dann noch in die Seelengruppe hinausgereist sind?
Also wir können uns andere Aspekte angucken. Also es gibt halt sowas wie so übergeordnete, ich sag mal, Bibliothek, ein Ort des Lernens, es gibt den Rat, das ist also ein übergeordnetes Gremium, was nochmal sehr darüber entscheidet, wie wir uns als Seelen weiterentwickeln. Also das ist also eine sehr komplexe Welt außerhalb von unserer Welt und außerhalb der Astralwelt. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil ich mich am Anfang meines Seins tatsächlich sehr viel hier mit Astralwelten beschäftigt habe. Es ist nicht gleich. Also die schwingen anders, diese Ebenen. Wie gesagt, ich habe diese beiden Bücher jetzt hier mal mitgebracht. Tatsächlich schreibe ich außerhalb von dem Bilderbuch gerade noch an einem eigenen und hoffe, dass ich das nächstes Mal bei der Messe mitbringen kann. Aber das gut Ding will Weile haben. Und ich merke auch irgendwie, ich denke mal, ich bin an vielen Stellen fertig und dann kommt aber wieder irgendeine Erfahrung, wo ich denke, die gehört eigentlich auch noch hier rein. Ja, also hier kann man, wie gesagt, einiges dazu lesen. Michael Newton ist selber Psychologe gewesen. hat also gar nicht spirituell arbeiten wollen und das ist eher zufällig, ist er eher zufällig da reingerutscht. In diesem Anfangsbuch, Die Reisen der Seele, beschreibt er sehr schön, wie er da rangekommen ist. Und man kann auch bei YouTube, mittlerweile lebt der Herr nicht mehr, kann man halt ja, sehen, also er erzählt so diese Geschichte, wie er dann so vom Ungläubigen praktisch zum Gläubigen wurde, weil er immer wieder in seinen Hypnosen da landete, wo er eigentlich nie landen wollte. Und er hat ein großes Institut, wie gesagt, Frau Dr. Fuckert wäre hier eine, also es gibt glaube ich, 10 oder 12, die wirklich auch am Michael-Newton-Institut in den USA gelernt haben, Frau Dr. Fuckert in Heidelberg. Und wer auch zum Beispiel ganz bekannt ist, ja, der bei ihm gelernt hat, ist Ursula de Mamel, ne, aus Österreich. Ne? Also, wobei sie ja mittlerweile auch ihre ganz eigenen Techniken hat. Und das ist ganz entscheidend. Auch Frau Dr. Fuckert, ich war sehr überrascht. Also ich habe ja die Bücher gelesen. Dann, er hat auch ein sehr detailliertes, wo es halt nur um die Techniken geht. Und sie hat auch ihre eigene Technik. Ne? Also ich glaube, das ist dann auch so. Man fühlt dann einfach, wie man es selber macht. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man innerhalb sich dieser Dimension bewusst ist und dort arbeiten kann und den Zugang hat. Ja, genau, also. Ja, hier vorne liegt alles, wenn Sie wollen. Ich würde das jetzt hier auch mal beenden, weil die Herrschaften vom Nachvortrag noch kommen. Also wie gesagt, für 6 Euro kann man dieses kleine Büchlein kaufen. Ich denke, da kann man sich auch mal was für zu Hause mitnehmen. Es wird noch mal ein bisschen erklärt, wie ich überhaupt an die ganze Sache rangekommen bin. Das ist jetzt schon 10 Jahre her, dieses für mich große Erlebnis. Und ansonsten sind hier Visitenkarten und Sie können Fotos von den Büchern machen.